Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, lieber Andreas. Vielen Dank für die Einladung hierher nach Hamburg und vielen Dank, dass Sie heute Abend so zahlreich hier trotz des schönen Wetters erschienen sind. Herr Engel hat schon gesagt, ich arbeite am Fachgebiet Allgemeine Psychologie. Vielleicht kurz dazu, was das ist. Aufgrund dieses Begriffes wird es oft missverstanden, dass das die Psychologie im ganz Allgemeinen ist. Dem ist nicht so. In der allgemeinen Psychologie beschäftigen wir uns mit psychischen Prozessen, die allen Menschen und auch Tieren gemein sind, die alle gemeinsam haben. Sowas wie Motivation, Emotion und auch das Gedächtnis. Und über dieses Gedächtnis will ich heute aus psychologischer und physiologischer Perspektive sprechen. Also in dem Flyer hier den Punkt will ich bearbeiten. Ich hoffe, niemand zu enttäuschen, dass ich heute nicht über Alter, nicht über Demenz und auch nicht über Angst reden werde, sondern um das Gedächtnis soll es gehen. Ich will Ihnen zum Einstieg mal eine Definition, eine Lehrbuchdefinition des Begriffes Gedächtnis geben, wie man das in den meisten Standardlehrbüchern nachlesen kann. Unter Gedächtnis versteht man Prozesse und Systeme, die für die Einspeicherung, die Aufbewahrung, den Abruf und die Anwendung von Informationen zuständig sind, sobald die ursprüngliche Quelle der Information nicht mehr verfügbar ist. Etwas einfacher ausgedrückt, sobald etwas weg ist vor unserem Auge, aus unserem Ohr und es leitet trotzdem noch unsere Handlung, dann ist unser Gedächtnis aktiv. Unter Information versteht man hierbei jetzt nicht nur das, was man vielleicht so im alltäglichen Gebrauch mit Gedächtnis in Verbindung bringt, ja, ich habe mir Namen gemerkt, ich habe mir Vokabeln gemerkt, sondern das ist viel weiter gemeint, was Information ist, was habe ich heute zu Mittag gegessen, aber auch motorische Programme, Klavierspielen, das ist im Gedächtnis gespeichert. Wenn ein Auto an Ihnen vorbeifährt und Sie haben den Klang dieses Autos noch im Ohr, dann ist das auch in Ihrem Gedächtnis. Etwas prägnanter definiert diesen Begriff Gedächtnis ein sehr bekannter Psychologe und Neurowissenschaftler, der Michael Gesaniga, der bringt es auf den Punkt mit dem Satz, alles im Leben ist Gedächtnis, ausgenommen dem schmalen Grat der Gegenwart. Ich hoffe, im Laufe meines Vortrages wird etwas klarer, was mit dieser doch prägnanten Aussage gemeint ist. Anfangen will ich gehe noch mal kurz auf diese Definition zurück, Gedächtnis, da gibt es Systeme und Prozesse. Anfangen will ich mit diesen Systemen. Welche Gedächtnissysteme kennt man denn aus der psychologischen und neurowissenschaftlichen Forschung? Zunächst haben wir hier links eingehende Information, das ist das, was ihr über ihre Sinne, zum Beispiel die Augen, die Ohren, in ihr Gehirn reinkommt und dann in einem sensorischen System zunächst landet. Man könnte auch von sensorischem Gedächtnis sprechen, also wenn der Klang des Autos noch in ihrem Ohr ist, das ist in diesem sensorischen Gedächtnis, von dort geht es weiter mit der Information und zwar nur mit einem Teil der Information, nicht alles, was in Ihr System reinkommt, wird weiterverarbeitet, sondern nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Welt um uns herum geht tiefer in unser System rein und zwar dann ins Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis, wie der Name schon sagt, wenn Sie für kurze Zeit Informationen aufrechterhalten, wie zum Beispiel sich kurz mit innerer Stimme eine Telefonnummer vor sich hersprechen, die liegt in Ihrem Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnis. Und dann gibt es noch dieses ganz große System hier, das Langzeitgedächtnis. Das ist der ganze Rest, wo dann Information für sehr lange Zeit abgespeichert wird. Kurz zu diesem Arbeitsgedächtnis noch ein Wort. Lange ist man davon ausgegangen, dass das so ein eigenes Modul in unserem Gehirn ist, irgendwo ein Modul, ein Kästchen in unserem Gehirn, wo man Informationen aus dem Langzeitgedächtnis rausholt, die da reinlegt, bearbeitet und dann wieder zurücklegt. Heute weiß man, dass dem nicht so ist. Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis bedeutet nichts anderes als die Information im Langzeitgedächtnis, die aktuell, jetzt wenn Sie gerade mit etwas arbeiten, aktiviert ist. Also das Arbeitsgedächtnis ist der aktivierte Teil des Langzeitgedächtnisses. Jetzt können wir dieses Langzeitgedächtnis noch in weitere Systeme unterteilen und zwei ganz große Systeme, in die wir unterteilen können, sind das sogenannte deklarative Gedächtnis und das non-deklarative Gedächtnis. Im deklarativen Gedächtnis liegt alles das, was Sie bewusst deklarieren können, worüber Sie Aussagen machen können, zum Beispiel in einem Untersystem, dem episodischen Gedächtnis, wo war ich letztes Jahr im Urlaub? Das ist eine Episode aus Ihrem Leben, die im episodischen Gedächtnis liegt. Sie können auch auf Ihr semantisches Gedächtnis zugreifen. Hier ist Wissen über die Welt abgespeichert. Wer ist Bundeskanzlerin? Wer ist der Papst?
Etwas, was ich loslasse, fällt wahrscheinlich nach unten. Wissen über die Welt. Das können Sie alles bewusst, auf das können Sie bewusst zugreifen. Ein sehr viel größerer Teil des Gedächtnisses ist allerdings unbewusst. Man spricht vom non-deklarativen Gedächtnis, manchmal auch vom impliziten Gedächtnis. Hier gibt es Systeme wie zum Beispiel das prozedurale Gedächtnis. Hier sind motorische Programme abgelegt, zum Beispiel Ihr Gedächtniseintrag, wie man Schuhe bindet. Es ist sehr schwierig, das bewusst abzurufen, wie man das macht, Schuhe binden. Das läuft automatisch ab, wenn Sie sich mal das versuchen zu machen. Ich nehme die Schnur, lege sie drüber, dann wirklich so mit dem Daumen rum, ziehe es durch. Das ist fast unmöglich, das wirklich zu deklarieren. Das läuft völlig automatisch ab. Gangschalten, Kuppeln beim Autofahren, gut eingeschiebte Stücke auf dem Klavier und so weiter. Was hier auch dazu gehört, zu dem unbewussten Gedächtnis, ist Systeme, die auf klassischer Konditionierung beruhen. Sie haben bestimmt schon vom Pavlovschen Hund gehört. Das Beispiel für die klassische Konditionierung: Der Hund produziert, wenn er Futter sieht, Speichel. Das ist ein Reflex. Wenn man das Futter nun mit einem Ton paart, gleichzeitig eine Glocke klingelt, dann nach einigen Paarungen wird der Hund auch Speichel produzieren, sabbern, wenn er nur die Glocke hört. Er ist konditioniert. Es ist ein Gedächtniseintrag entstanden. Glocke bedeutet, jetzt kommt gleich Futter. Und auch hier kann man davon ausgehen, dass das dem Hund nicht bewusst ist, sondern das läuft wirklich automatisch ab. Der sagt sich nicht bewusst, oh, jetzt habe ich hier einen Gedächtniseintrag, jetzt muss ich mein Sabberprogramm hervorrufen. Das läuft einfach so ab. Dann habe ich hier noch ein System, das heißt, habe ich PRS abgekürzt, weil das ganze Wort nicht ins Kästchen gepasst hat, das perzeptuelle Repräsentationssystem. Hier geht es um Perzeption. Perzeption ist die Aufnahme von Informationen über die Sinne, auf Deutsch die Wahrnehmung. Jetzt mag man sich fragen, was hat denn Wahrnehmung, also das Sehen, was hat das mit Gedächtnis zu tun? Die Antwort: sehr, sehr viel, viel mehr als man meinen mag. Es ist so, dass, und das ist jetzt nur eine grobe Schätzung, nur ungefähr 10% der Tätigkeit des Gehirns tatsächlich von außen gesteuert wird, von außen angetrieben wird, von dem, was über die Sinne kommt. 90% der Zeit beschäftigt sich das Gehirn tatsächlich mit sich selbst, mit internen Verschaltungen. Und somit ist auch die Wahrnehmung zu ganz großen Teilen, das, was wir rekonstruieren als Welt um uns herum, zu größten Teil von Gedächtnisprozessen, von dem Beschäftigen des Gehirns mit sich selbst getrieben. Dazu möchte ich Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Ich hoffe, das kennen die meisten von Ihnen noch nicht, was Wahrnehmung mit Gedächtnis zu tun haben. Hier nehmen Sie wohl schwarze und weiße Flecken wahr und nicht viel mehr, sofern Sie das Bild noch nicht kennen. Im nächsten Schritt möchte ich in Ihrem Gehirn einen Gedächtniseintrag anlegen. Sie lernen jetzt etwas und wir nehmen jetzt eine Veränderung an Ihrem Gehirn vor. Ich zeige Ihnen einfach mal das Bild, für die, die es nicht erkennen, das soll eine Kuh sein. Die Augen hier, die Schnauze, eine Kuh. Und jetzt zeige ich Ihnen wieder dieses schwarz-weiße Bildchen. Und jetzt sollte bei den meisten von Ihnen klar sein, ja, das ist eine Kuh. Jetzt spielt also Wahrnehmung, ist immer noch genau gleich, da kommen ein paar Flecken in Ihr System rein. Aber jetzt weiß Ihr Gedächtnis, jetzt kommt Ihr Gedächtnis ins Spiel, das ist eine Kuh. Für die von Ihnen, die es nicht gesehen haben, ich mache mal ein bisschen schnell hin und her. So, also hier haben Sie die Kuh, die nur deshalb wahrgenommen werden kann, weil Sie ein Gedächtnis haben, sonst ginge das nicht. Ich habe Ihnen nun gesagt, ich habe eine Veränderung in Ihrem Hirn vorgenommen. Ist das richtig? Hat sich da wirklich etwas verändert? Dafür haben wir uns interessiert und haben eine Studie durchgeführt, ganz ähnlich diesem Kuhbeispiel, nur nicht mit Kühen, mit anderen Reizen. Wir haben unseren Versuchspersonen in einer ersten Sequenz solche fragmentierten Bilder gezeigt. Einfach solche Striche, da kann man nicht viel erkennen. Genauso wie wenn Sie die Kuh noch nie gesehen haben. In der zweiten Sequenz, jetzt ist die Lernphase des Experiments, sehen Sie einige dieser Bilder komplett. Blume, Schirm, Hubschrauber. Jetzt kommt die entscheidende dritte Sequenz, jetzt kommen wieder die Fragmente. Und wie bei der Kuh sollten Sie jetzt einige dieser Bilder erkennen können. Ihre Wahrnehmung interagiert mit Gedächtnis, in Ihrem Gehirn hat sich etwas verändert. Und wie haben wir nun diese Veränderung im Gehirn gemessen? Wir haben eine EEG-Studie durchgeführt. Dazu werden an der Schädeloberfläche ganz viele Elektroden bei Versuchspersonen angebracht und man misst die elektrische Aktivität des Gehirns. Das Hirn arbeitet hauptsächlich mit elektrischen Signalen und das kann man mit so einem EEG, einem Elektroenzephalographen, aufnehmen. Und was wir hier gemessen haben, ist Folgendes: Wenn unsere Personen so ein Strichbild erkannt haben, war die Aktivität im Gehirn deutlich höher im Vergleich dazu, wenn es nicht erkannt wurde, das Bild. Und wenn Aktivität höher ist, dann heißt das natürlich, irgendwas hat sich im Gehirn verändert, sonst würden wir nichts anderes messen. Was meine ich mit Aktivität? Um zu erklären, was sind jetzt einfach hier rote Pfeile, aber Aktivität, ich sehe das Ding hier auf meinem Bildschirm nicht, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ach, jetzt ist es weg. Was meine ich mit Aktivität? Dazu muss ich ein bisschen ausholen und ganz von vorne anfangen. Unser Gehirn ist aus Neuronen aufgebaut. Ich habe Ihnen hier mal so ein Neuron aufgemalt, habe ich selber gemalt, ist deshalb nicht ganz so schön geworden. So ein Neuron, und das ist jetzt eins, das besteht aus einem Zellkörper, einem Zellkern und einem sogenannten Axon. Am Axon wird Information zunächst anderen Neuronen weitergeleitet und sogenannten Dendriten. Hier kommt Information von vorgeschalteten anderen Neuronen an. Wieder über ein Axon läuft die Information hier zum Dendrit dieses Neurons. Und Information bei solchen Zellen sind sogenannte elektrische Impulse, Aktionspotenziale, die am Axon entlanglaufen. Und dann kommt hier so ein Punkt, hier ist die Leitung unterbrochen, hier ist eine sogenannte Synapse, eine Verbindung zwischen zwei Neuronen. Hier geht es jetzt nicht elektrisch weiter, sondern hier geht es chemisch weiter. Ich habe das mal rausvergrößert und hier werden jetzt sogenannte Neurotransmitter, chemische Substanzen von einem Teil der Synapse hier rüber über die Synapse übertragen. Jetzt ist die Information an diesem Neuron und wenn der Wumms hier groß genug war, der Input groß genug, sage ich mal flapsig, dann läuft hier wieder so ein Aktionspotenzial weiter. Jetzt mag man sich fragen, ja, warum ist das denn so? Warum ist denn da so eine Synapse dazwischen geschaltet? Es wäre doch irgendwie effizienter, das direkt durchzuverschalten, durchzuvertraten. Dann läuft das doch alles viel schneller. Aber das ist ganz wichtig für den Aufbau von Gedächtniseinträgen, sogenannten Engrammen oder Gedächtnisspuren, spielt nämlich tatsächlich die Effizienz der Übertragung. Wie groß ist der Wumms an dieser Synapse hier? Die spielt da eine entscheidende Rolle. Diese Synapsengewichte, wie man auch sagt, die werden nämlich verändert, wenn ein Gedächtniseintrag angelegt wird. Ich will Ihnen das mal kurz erklären, nochmal am Beispiel des Pavlovschen Hunds. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier diesen Aufbau sehr stark vereinfacht. Dieses Neuron soll dafür zuständig sein, dass der Hund sappert, das Zapperneuron, sage ich jetzt mal. Hier haben wir ein Neuron, das repräsentiert das Futter und hier haben wir ein Neuron, das repräsentiert die Glocke. Jetzt hat ein Herr Hepp, ein kanadischer Psychologe, schon 1949 vorgeschlagen, das muss folgendermaßen laufen. Cells that fire together, wire together. Zellen, die gemeinsam aktiv sind, die werden auch verkabelt. Da wird die Stärke der Synapsengewichte größer. Wenn Sie sich also vorstellen, das Futter kommt, dann ist der Wumms hier groß genug, dass das feuern kann. Wenn die Glocke allein kommt, repräsentiert durch dieses Neuron, dann reicht das vielleicht noch nicht aus, damit dieses Ding hier auch losfeuert. Wenn aber die beiden mal gemeinsam aktiv sind, Futter und Glocke, dann sind die, dann feiern die together, die sind gemeinsam synchron aktiv und dann wird es auch stärker verkabelt. Das Synapsengewicht hier steigt an und in Zukunft kann auch das Glockenneuron, das Sapperneuron allein anwerfen, weil hier eben das Synapsengewicht vergrößert wurde. Es besteht das Gehirn, ich will Ihnen noch eine andere Sache sagen vorher. Der Hepp hat nur vorgeschlagen, so muss es wohl sein, 1949. Der hat tatsächlich die neurobiologischen Grundlagen noch nicht erkannt. Das hat erst viel später ein Herr Kandel untersucht, was da wirklich in diesen Synapsen funktioniert. Und er hat die sogenannte Langzeitpotenzierung entdeckt. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, was da passiert. Das Synapsengewicht wird verstärkt. Er hat aber dafür 2000 den Nobelpreis bekommen. Und er hat es an einem Tierchen untersucht. Das ist die sogenannte Meeresschnecke, die Aplysia. Und das wollte ich Ihnen nur so zum Spaß mal zeigen, weil wenn man das in Lehrbüchern liest, in psychologischen oder medizinischen Lehrbüchern, denkt man immer, das sind so kleine possierliche Tierchen, so kleine Schnecken. Nicht richtig, hier sehen Sie mal den Herrn Kandel mit so einer Aplysia, das sind ganz schöne Kavenzmänner, diese Meeresschnecken. Das wollte ich Ihnen einfach mal zeigen. Und an diesen großen Tieren sind die Neuronen auch sehr groß und man kann das sehr gut untersuchen. So, jetzt hatte ich Ihnen das gezeigt mit zwei oder drei Neuronen, wie man da Gedächtniseinträge anlegen kann, indem Synapsengewichte gesteigert werden. Natürlich haben Sie nicht nur zwei Neuronen in Ihrem Gehirn, sondern ungefähr 100 Milliarden Stück, also eine riesengroße Anzahl. Und das wollte ich jetzt überspringen, sonst reicht es zeitlich nicht. Diese Neuronen, die werden nun Diese vielen Neuronen werden zu sogenannten Zellverbänden verschaltet. Das habe ich Ihnen hier mal aufgezeichnet. Also ein Gedächtniseintrag besteht nie aus ein oder zwei Zellen, sondern das sind riesengroße Anzahlen von Neuronen, die verschaltet werden. Es wäre also unsinnig, in Ihrem Gehirn nach einem Neuron zu suchen, das Ihr Gedächtnis für rote Autos repräsentiert. So ist das nicht im Gehirn. Information ist verteilt, repräsentiert über sehr viele Neurone. Und diese Zellverbände, Cellensembles, die können nun angeregt werden durch zum Beispiel einen Reiz von außen. Wenn hier diese Zelle angeht, dann fängt Aktivität an, in diesem ganzen Zellverband zu reverberieren, zu kreisen, hat es der Herr Hepp genannt. Das kann angeregt werden, so ein Zellverband, so ein Gedächtniseintrag durch Bottom-up-Information, durch das, was von unten in Ihr System reinkommt, von außen über die Sinne, aber auch durch Top-down-Information, wenn man willentlich etwas abrufen will, oder aber auch zum Beispiel durch den Kontext oder auch nicht durch den Kontext. Es kann auch schief gehen. Stellen Sie sich vor, Sie sehen irgendjemand im Bus und denken, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber es macht nicht Klick. Der ganze Zellverband geht nicht an. Wenn Sie die gleiche Person in der Zahnarztpraxis sehen, werden Sie sofort erkennen, ach Mensch, das ist ja mein Zahnarzt. Logisch, dann stimmt der Kontext, ne? Aber im Bus haut das oft nicht hin. So gibt es natürlich nicht nur einen Zellverband, sondern sehr viele Zellverbände in Ihrem Gehirn für verschiedene Gedächtniseinträge, für verschiedene Engramme. Und jetzt kommt das Wichtige. Es gibt diese Neuronenverbände, diese Gedächtniseinträge, sind keine autarken Einheiten. Es gibt nicht einen Zellverband für das und einen getrennten Zellverband für das, sondern sehr viele Neurone, die spielen bei vielen Zellverbänden mit. Die können dynamisch mal zu dem dazugeschaltet werden oder zu dem. Stellen Sie sich vor, ein rotes Auto, dann brauchen Sie irgendwas in Ihrem Zellverband, das rot kodiert. Und dann kommt noch eine rote Blume, da brauchen Sie das rot kodierende Areal auch irgendwie. Das heißt, diese Zellverbände, die Neurone, die an so einem Zellverband teilnehmen, die können flexibel mal zu diesem Zellverband dazugeschaltet werden oder mal zu diesem Zellverband. Und das stellt für das Hirn natürlich ein großes Problem dar. Wie weiß denn nun das Gehirn, dass das Neuron jetzt gerade zu diesem Zellverband gehört und das Neuron zu diesem Zellverband? Warum entsteht in unserem Kopf nicht ein völliges Chaos oder warum zerfällt, weil unser Gehirn nicht auslesen kann, was gehört wozu, warum zerfällt die Welt nicht vor unserem geistigen Auge? Dieses Problem, das ist ein sehr fundamentales Problem in den Neurowissenschaften, das nennt sich das sogenannte Bindungsproblem. Wie werden diese Zellverbände denn aktiviert und während der Aktivierung auch zusammengebunden, dass man weiß, wozu gehöre ich denn eigentlich, dass das Gehirn das weiß. Ein Lösungsvorschlag zum Bindungsproblem, den möchte ich vorstellen, das ist die Theorie der temporalen Integration. Und um das zu erklären, was diese Theorie besagt, habe ich gedacht, ich bringe hier auch ein bisschen Lokalkolorit rein. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das habe ich 2006 bei einer Hafenrundfahrt hier in Hamburg aufgenommen. Und was wir hier haben, sind, wenn ich es ein bisschen vereinfache, eigentlich zwei Objekte, einmal der Kran, einmal das Schiff, und die sollen jetzt irgendwie voneinander getrennt werden, die Zellverbände. Dabei, und das ist wichtig, ist es völlig egal, ob irgendjemand jetzt diese Szene sieht, dann ist der gleiche Zellverband aktiv, zumindest in großen Anteilen der gleiche Zellverband aktiv, wie wenn ich diese Szene aus meinem Gedächtnis abrufe. Das Gehirn muss die gleiche Bindungsleistung erbringen. Also ob das jetzt wahrgenommen wird oder ich mir das vorstelle, 2006 habe ich doch das Bild gesehen, ich muss die gleichen Areale zusammenbinden. So. Und wie leistet das Gehirn das? Vermutlich, diese Grafik ist inspiriert durch eine Abbildung von Andreas Engel, ich bedanke mich für die Inspiration. Jeder der kleinen Kreise soll eine Zelle darstellen, und ich habe jetzt einmal vereinfacht dargestellt, hier haben Sie den roten Zellverband, das ist der Kran, und der grüne Zellverband ist das Schiff. Und jetzt schauen wir uns mal die Aktionspotenziale an von zwei roten Zellen. Wann feuern diese Neurone? Zwei Stück nur von sehr vielen. Und Sie sehen, die fangen natürlich, wenn der Kran erinnert wird, an zu feuern, Neuron 1 und Neuron 2. Und der Trick an der Sache ist jetzt, dass die nicht irgendwie feuern, sondern die feuern synchron, gleichzeitig. Somit wissen die gehören zusammen. Auch die Bootneurone, zwei Stück hier dargestellt, fangen an gleichzeitig zu feuern und wissen, sie gehören zusammen. Aber untereinander, rot und grün, ist nicht synchronisiert. Sie sehen hier, die passen irgendwie nicht zusammen. Und so gelingt es dem Gehirn vermutlich, diese Information, diese Neurone, diese Zellverbände zusammenzubinden, wenn sie aktiviert werden. Für diese Theorie gibt es viele Befunde, dass das stimmen kann. Tierstudien, Studien mit vielen Methoden, die gezeigt haben, da ist tatsächlich was dran. Ich will Ihnen jetzt eine eigene Studie aus Osnabrück zeigen, in der wir uns das auch angeschaut haben. Vorher aber, kurz bevor ich die Studie zeige, habe ich noch was für Sie mitgebracht. Ich habe jetzt gesagt, durch Bindung, durch Gleichzeitigkeit kann gebunden werden. Nur damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was ich damit meine, habe ich Ihnen hier eine Analogie mitgebracht. Das ist jetzt nur eine Analogie. Das sind keine Neuronen hier, sondern einfach schwarze Striche. Aber stellen Sie sich mal vor, das sind Neuronen, viele kleine schwarze Striche. Und jetzt werden ein paar von denen gleichzeitig aktiv. Gleichzeitigkeit habe ich jetzt hier, wie gesagt, ist eine Analogie in Form von Bewegung dargestellt. Also da feuert jetzt nichts, sondern da bewegt sich etwas gleichzeitig. Und jetzt schauen Sie mal an, was da passiert. Wenn etwas gleichzeitig passiert, nehmen wir hier wunderbar so einen Vogel wahr und sobald die Gleichzeitigkeit weg ist, verschwindet es sofort wieder in dem großen Gewusel aus Aktivität in Zellen. Das als Analogie. Und jetzt kommt die Studie dazu, natürlich nicht mit Vögeln, sondern was wir hier gemacht haben, wir haben unseren Versuchspersonen Bilder von bekannten und unbekannten Objekten gezeigt, mit der Idee, so ein bekanntes Objekt, eine Gitarre, da existiert natürlich so ein Zellverband im Gehirn, ich weiß ja, das ist eine Gitarre, ne? So ein Kontrollbild hier, so was ein bisschen komisch aussieht, da existiert kein Zellverband. Und wir hatten folgende Hypothesen in dieser Studie. Die erste Hypothese muss ich ein bisschen ausholen. Wir können im EEG mit unserer Hirnstrommessung keine Aktionspotenziale messen, sondern wir messen auf makroskopischer Ebene die aufsummierte Aktivität von einer großen Anzahl von Zellen. Man weiß aber, dass man auf makroskopischer Ebene, wenn es diese Synchronisationsprozesse tatsächlich gibt, wenn die Aktionspotenziale synchron feuern, dass man das auf makroskopischer Ebene an der Schädeloberfläche, also zum Beispiel mit im EEG, in der Form von Schwingungen, Oszillationen sehen kann. Hier habe ich Ihnen so eine Oszillation aufgezeichnet. Geht also, die Hirnaktivität geht immer so hoch und runter, die oszilliert. Und das tut sie nicht in irgendeinem, mit irgendeiner Geschwindigkeit, in irgendeinem Frequenzbereich, sondern das tut sie so ungefähr 25 bis 100 Mal pro Sekunde, also in einem Frequenzband von 25 Hertz, sagt man auch, bis 100 Hertz. Man nennt dieses Frequenzband das sogenannte Gamma-Band. Also wir erwarten in unserer ersten Hypothese, wenn wir sowas machen, dass wir tatsächlich solche Gamma-Band-Oszillationen messen müssten im EEG, wenn an der ganzen Geschichte was dran ist. Und die zweite Hypothese, die ergibt sich dann ganz logisch daraus, das Gamma-Band für bekannte Objekte, wenn so ein Zellverband vorhanden ist, muss natürlich größer sein als für unbekannte Objekte, weil da gibt es keinen Zellverband. Und im nächsten Bild zeige ich Ihnen die Ergebnisse der Studie. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Darstellung solcher Oszillationen. Auf der X-Achse sehen Sie immer noch die Zeit. Auf der Y-Achse sehen Sie jetzt die Frequenz und wenn irgendwas rot wird, so eine heiße Farbe, das heißt dann in diesem Frequenzbereich ist viel los. Da sind die Amplituden sehr hoch und tatsächlich von 50 bis 70 Hertz sehen wir, wenn wir die Bilder zeigen, nachdem das Bild hier losgeht zum Zeitpunkt 0, so ein Anstieg in diesem Frequenzbereich. Also das hat uns schon mal erfreut, das klappt, also wir können das messen. Und die zweite Hypothese, es ist tatsächlich so, dass diese Oszillationen deutlich stärker ausfallen, wenn ein Zellverband schon vorhanden ist, im Vergleich dazu, wenn kein Zellverband vorhanden ist. Die Studie zeigt also, dass an dieser Idee mit den Zellverbanden, diese Studie und viele, viele andere Studien, ich will da nicht die Lorbeeren für mich allein einheimsen, zeigen, dass da wirklich was dran ist. Die Aktivierung solcher Gedächtniseinträge passiert über synchronisierte Aktivität in dem Bereich von ungefähr 25 bis 100 Hertz, dem Gammaband. So viel dazu. Jetzt haben Sie gesehen, das ist jetzt so etwas Perzeptuelles, ne? Der Gedächtniseintrag für die Gitarre oder so. Es gibt auch ein semantisches Gedächtnis, Beziehungen, Relationen von Dingen zueinander. Und das wollten wir uns auch anschauen. Und die Idee zu der nächsten Studie, die habe ich bekommen, als ich meinem kleinen Sohn, das ist der Leonard, bei seinem Lieblingspuzzle zugeschaut habe. Das geht so, da muss er immer zusammenpuzzeln, dass zum Beispiel die Maus zum Käse gehört und der Apfel zum Baum. Das sind semantische Relationen, also da müssen Beziehungen hergestellt werden. Und genau haben wir gedacht, so können wir an die Sache rankommen. Und wir haben unseren Probanden nun Folgendes gezeigt, auch Maus und Käse, aber in einfachen Strichzeichnungen, Sonne und Liegestuhl und als Kontrollstimuli, in denen keine so eine semantische Relation drinsteckt, zum Beispiel diesen Kaktus und den Spiegel. Und was wir hier gemessen haben, wir haben natürlich wieder erwartet, irgendwie muss das Gamma-Band bei den Dingern größer sein als bei den Kontrollstimuli. Und tatsächlich, wir finden, und das ist jetzt nicht an der Schädeloberfläche, sondern wir haben gleich zurückgerechnet, wo das Signal im Gehirn denn herkommt. Wir finden hier in weit verteilten Arealen, das ist so ein Schnitt durch Ihr Gehirn, einmal so durchgeschnitten, in dem Fall so durchgeschnitten, einmal so seitlich durchgeschnitten. Wir finden hier, das sieht man durch diese farbigen Blobs, dass hier höhere Gammabandaktivität vorhanden ist, wenn so eine semantische Relation da ist, also wenn das semantische Gedächtnis gebraucht wird. Also auch beim semantischen Gedächtnis scheint das eine Rolle zu spielen. Jetzt mag man hier meinen, okay, jetzt haben wir das semantische Gedächtnis sogar im Gehirn lokalisiert. Es ist hier rechts temporal, das ist hier der Teil Ihres Hirns, das ist der rechte temporale Kortex, da ist das semantische Gedächtnis. So einfach ist die Geschichte nicht. Wenn man sich mal anguckt, es gibt viele andere Studien, die haben versucht, das semantische Gedächtnis zu verorten. Und ich habe Ihnen hier mal so eine Review, eine Übersicht mitgebracht über 120 Studien, wo die das semantische Gedächtnis überall gefunden haben. Und hier sehen Sie es, überall, wo ein roter Punkt ist, hat irgendeine Studie das semantische Gedächtnis gefunden. Also, Schluss, eine Fliege macht, ein Spatz macht noch keinen Sommer oder sowas, sagt man. Wenn man viele Studien anguckt, sieht man, auch das semantische Gedächtnis ist tatsächlich in Ihrem ganzen Gehirn und vor allem hier, beziehungsweise in Ihrem ganzen Neokortex, der äußeren Schicht Ihres Gehirns. Überall ist Gedächtnis. Ja? Jetzt hört man aber oft, oder man liest es auch in Lehrbüchern immer wieder, naja, das Gedächtnis ist, und dann wird eine Struktur immer wieder genannt, im Hippocampus. Steht in vielen Lehrbüchern drin. Das zeige ich Ihnen hier, aber es ist überall im Gehirn. Was stimmt denn nun? Ist das Gedächtnis, ich zeige Ihnen gleich, was der Hippocampus ist, wie man es, wie gesagt, in vielen Büchern liest, ist im Hippocampus oder im ganzen Gehirn? Wo ist es denn nun? Da muss man vorsichtig sein. Da kommt jetzt nämlich der nächste Punkt. Man muss nämlich aufpassen, über was für einen... Bis jetzt habe ich über Gedächtnissysteme gesprochen. Jetzt spreche ich über Gedächtnisprozesse. Da kommt es nämlich tatsächlich darauf an, über was für einen Gedächtnisprozess wir sprechen. Gedächtnisprozesse, damit meine ich Folgendes, was hier steht. Es gibt grob drei Gedächtnisprozesse. Die Enkodierung, das ist die Aufnahme der Information, solange ein Stimulus präsent ist, das nennt man auch Enkodierung oder Einspeicherung. Der nächste Prozess ist die Konsolidierung, das ist die Festigung einer Gedächtnisspur, also dass das richtig besser verdrahtet wird sozusagen im Gehirn. Und ganz am Schluss kommt dann noch irgendwann der Abruf, wir wollen es ja auch wieder rausholen aus dem Gedächtnis. Und wenn man sich jetzt das nach Prozessen anguckt, dann kann man mehr verstehen, warum man zu Aussagen kommt, das Gedächtnis ist im Hippocampus. Das betrifft nämlich tatsächlich nur diesen frühen Prozess hier. Enkodierung und zum Teil auch Konsolidierung. Man weiß das aus vielen Studien, unter anderem aus einer Patientenstudie. Ein Patient, der sehr, sehr bekannt ist in der psychologischen Literatur, ist der Henry Molaison, der ist 2008 gestorben. Der hat an einer Epilepsie gelitten, die sich durch Medikamente nicht mehr behandeln ließ. Man hat sich dann gedacht, dann muss der epileptische Herd entfernt werden, operativ. Und dieser epileptische Herd, der lag bei ihm im Hippocampus und in umgebenden Arealen. Den Hippocampus und umgebende Areale, den nennt man auch medialer Temporallappen, MTL abgekürzt. Und hier sehen Sie so einen Schnitt ins Gehirn rein, das ist das Gehirn, da ist so eckig aufgeschnitten. Und hier drin, ziemlich tief, liegt so eine Struktur, so ein, das ist hier blau eingezeichnet, das ist der Hippocampus. Hippocampus von das Seepferdchen. Das ist angeblich so eine seepferdchenartige Struktur. Mir persönlich hat sich nie erschlossen, wo da das Seepferdchen ist. Ich finde, es sieht eher aus wie ein Wurm, aber es ist egal, es heißt trotzdem Hippocampus. Und diesen hat man nun beidseitig beim Herrn Molaison entfernt. Und was ist danach passiert? Epilepsie war kein großes Problem mehr, das war im Griff, aber er konnte keine neue Information mehr ins Gedächtnis einspeichern. Er ist quasi mit seinem Gedächtnis an dem Tag stecken geblieben, an dem ihm diese Strukturen entfernt worden sind. Wenn er also bei seinem behandelnden Arzt oder Psychologe war, konnte der Tests mit ihm machen, aber er hat sich am nächsten Tag schon nicht mehr daran erinnert, dass der bei dem Psychologen war und hat ihn neu begrüßt und ihn nicht wiedererkannt. Aber alles, was vor der Operation stattgefunden hat, war noch einigermaßen da. Also nur das Einspeichern von Informationen, das ist im Hippocampus. Wir haben ja also offensichtlich zwei neuronale Strukturen, die für Gedächtnis zuständig sind. Einmal das endgültige Zielareal, die Zielareale, den großen Speicher im Neokortex, in unserer äußeren Hirnrinde und irgendeine Struktur, die das da reinspeichert. Warum haben wir zwei Systeme? Das ist jetzt die Frage, die ich beantworten will. Ist so, aber warum hat die Evolution das so hervorgebracht, dass es zwei Systeme gibt? Ich will Ihnen dafür eine Erklärung liefern. Es gibt noch andere, aber ich habe mir mal eine ausgesucht, weil ich die sehr nett finde, diese Erklärung. Und erklärt wird es mit dem Standardmodell der Konsolidierung. Ich habe Ihnen das hier mal aufgezeichnet. Wir haben hier einmal den Neokortex, das ist die äußere Hirnschicht, ne? Neokortex genannt, und hier der Hippocampus mit umgebenden Areale der MTL. Was man wissen muss, um dieses Modell zu verstehen: die Synapsengewichte im MTL werden sehr, sehr schnell verändert. Da kann sehr schnell neue Information reingelegt werden, während es im Neokortex deutlich langsamer abläuft. Da werden Synapsengewichte viel langsamer verändert. Das heißt, wenn neue Information reinkommt, wird zunächst mal im MTL so ein Gedächtniseintrag angelegt aus Neuronen, die ich hier mal mit so Pünktchen angemalt habe. Und natürlich im Neokortex werden entsprechende Assoziationen mit aktiviert. Und jetzt passiert Folgendes. Im Laufe der Zeit trainiert dieser MTL, der Hippocampus, das Netzwerk im Neokortex, reaktiviert das immer wieder und schmeißt es im Neokortex immer wieder an, damit hier oben immer wieder diese Gleichzeitigkeit auftritt. Und damit wird diese Gedächtnisspur im Neokortex immer fester, fester, fester und immer mehr sozusagen wie so ein Trampelpfad, müssen Sie sich vorstellen, immer mehr angelegt. Wenn Sie über eine Wiese immer wieder drüber gehen, ne, eine Gedächtnisspur immer wieder anwerfen, entsteht so ein Trampelpfad. Und das Ding ist dann irgendwann da, weil diese tiefliegende Struktur den Neokortex trainiert und immer wieder reaktiviert. Und irgendwann ist es dann so verfestigt im Neokortex, dass ich quasi dieses Ding im Hippocampus nicht mehr brauche und hier wieder löschen kann. Das ist ja eine relativ kleine Struktur, die ist irgendwann voll und jetzt ist es sozusagen in diesen unendlichen Speicher Neokortex überspielt. Zurück zu der Frage, warum beide Prozesse? Stellen Sie sich, oder ich zeige Ihnen gleich das Bild, stellen Sie sich vor, Sie würden Ihr Hirn würde einfach jeden Vogel, den Sie irgendwann mal sehen, jeden Spatz, den Sie jeden Tag vielleicht 10-mal sehen, alle abspeichern. Sie hätten buchstäblich einen Vogel. Ihr Hirn, also, oder würden einen Vogel kriegen. Ihr Hirn wäre voll mit Vögeln. Das macht das Gehirn so nicht. Sondern das Gehirn, das mittelt tatsächlich aus eingehenden Informationen Gemeinsamkeiten heraus und speichert sogenannte Prototypen ab. Prototypische Vögel in dem Beispiel. Also aus all diesen Vögeln wird sozusagen das Gemeinsame herausgefiltert und nur diese Mittelung aller Vögel hier wird abgespeichert, damit Sie eben Ihr Hirn nicht voll mit Vögel haben. Das ginge nicht, das wird Sie wahnsinnig machen. Und nun haben Studien, vor allem Computersimulationen, gezeigt, dass damit sowas passieren kann, so ein Prototyp entstehen kann, muss ein Netzwerk langsam aufgebaut werden. Wenn das sofort die Synapsengewichte sich sofort alle richtig einstellen, dann würde ich alles abspeichern. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen Mittelung. Deshalb muss man das ganz langsam und langsam immer ein bisschen drehen, bis alles stimmt. Und deshalb, das ist einer der Gründe hier, gibt es wohl diese zwei Systeme in unserem Gehirn. So, das war jetzt ein bisschen was über die zwei Systeme und ich habe mich da ein bisschen jetzt auf semantische Information, das ist ja auch semantische Information, Wissen über die Welt, Sie wissen, was ein Vogel ist. Ne? Semantische Information erzählt. Wir haben uns nun gefragt, gilt das auch für das episodische Gedächtnis? Brauchen wir für die Einspeicherung von episodischen Informationen, was habe ich heute zu Mittag gegessen, was habe ich vor 10 Minuten gemacht, brauche ich auch für das episodische Gedächtnis zwei Systeme? Und dazu haben wir eine Studie durchgeführt, wiederum eine EEG-Studie. Und ich will Ihnen jetzt mal ein bisschen, ich sage immer so Studie durchgeführt, ich will Ihnen jetzt mal ein bisschen genauer zeigen, wie so eine Studie eigentlich aufgebaut sein muss, damit man da zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Und diese Studie hat folgendermaßen funktioniert. Wir haben unseren Versuchspersonen eine Reihe von Bildern gezeigt, in der Enkodierphase, in der Einspeicherphase. Und dazu immer die Hirnaktivität gemessen. Jedes Bild ist natürlich mit einer gewissen Hirnaktivität verbunden. Wir haben den Versuchspersonen gar nicht gesagt, dass es eine Gedächtnisstudie ist. Das ist gar nicht so wichtig bei den Studien, dass man denen das sagt, dass man danach ihr Gedächtnis überprüft, den Versuchspersonen. Einfach Deshalb, Sie müssen sich vorstellen, die Leute sitzen in so einer, mit den Elektroden am Kopf in dem Labor und jetzt sagt man ihnen so, ich zeige dir jetzt 300 Bilder, weil so viel braucht man ungefähr für so eine Studie, du musst die dir merken. Drehen durch, ne? Also das, da hat keiner Lust drauf, dann gehen gleich wieder. Deshalb sagt man gar nicht, das ist eine Gedächtnisstudie, sondern lässt die irgendwas anderes mit den Bildern machen, zum Beispiel entscheiden, ob etwas belebt ist oder nicht belebt. Das ist nicht belebt, belebt. Und dann Überraschung, Überraschung, wenn das EEG fertig aufgezeichnet ist, dann kommt die Überraschung, wir machen doch eine Gedächtnisstudie. Dann kommt der Abruf und man zeigt diese Bilder wieder vermischt mit neuen Bildern. Jetzt muss die Versuchsperson hier sagen, wenn sie den Ball sieht, ja, habe ich gesehen, habe ich nicht gesehen, hier wird jetzt unser Proband sagen, das ist neu und das stimmt auch, der kam ja vorher nie. Hier bei der Gitarre sagt unsere Versuchsperson zum Beispiel, das ist neu. Das ist aber falsch, das war vorher ja da. Das heißt, die Gitarre wurde vergessen, wurde nicht abgespeichert. Bei der Katze sagt die Versuchsperson meinetwegen alt und sie kann sich auch erinnern, ja genau, also sie kann wirklich auch so episodische Informationen abrufen und sagen, ja bei der Einspeicherung vorher, da habe ich tatsächlich die Katze als belebt eingeordnet, kategorisiert und ich habe mich auch an meine eigene Katze erinnert und hat da so eine wirklich lebhafte episodische Erinnerung an die Katze, so eine lebhafte episodische Erinnerung beim Abruf, der Fachbegriff ist Rekollektion, also hier findet Rekollektion statt, das ist jetzt nicht so wichtig, wie der Fachbegriff ist, wichtig ist hier, dass da aufs episodische Gedächtnis zugegriffen werden muss. Also hier haben wir einen vergessenen Reiz und hier haben wir einen erinnerten Reiz, hoffentlich mit Rekollektion. Und jetzt kommt der Trick, wir gehen mit diesem Verhalten zurück zu unseren aufgezeichneten Hirndaten, zu unseren Hirnströmen und können jetzt natürlich sagen, diese Hirnantwort hier auf die Katze, die ist natürlich assoziiert mit erfolgreichem Enkodieren, mit erfolgreichem Einspeichern, wird ja erinnert. Während die Gitarre ein Kontrollstimulus, ein Kontrollreiz sein kann, die wurde nämlich vergessen. Jetzt schauen wir uns an, was dabei rauskommt, wenn wir uns die Daten analysieren. Ich zeige Ihnen das zunächst mal hier. Das ist ein Blick aufs Gehirn und das ist Ihr hinterer Teil des Gehirns, wo Ihre visuellen Areale sind. Und hier finden wir tatsächlich eine Erhöhung im Gamma-Band. Dem Band, wo ich Ihnen gesagt habe, da werden diese Zellverbände angeschaltet, aktiviert, diese schnellen Schwingungen. Das hätte man so erwartet. Wenn ich so Bilder sehe, muss ich natürlich die Zellverbände anschalten. Was wir gleichzeitig finden, ist hier an frontalen Arealen, hier vorne, eine andere Schwingung. Eine Schwingung so ungefähr um 5 Hertz. Gamma-Band war so 40 Hertz, sehr, sehr schnell. 5 Hertz sind sehr viel lang, 5 Mal pro Sekunde, sehr viel langsamere Schwingungen. Die finden wir hier im frontalen Kortex. Und jetzt muss man wissen, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, was ich jetzt sage, ist noch nicht endgültig belegt, aber doch sehr wahrscheinlich, dieses frontale Theta-Band, das steht tatsächlich in engem Zusammenhang mit der Aktivität des Hippocampus, dieser tiefen Seepferdchenartigen Struktur, die ich Ihnen gezeigt habe. Wir können mit unserer EEG-Methode nicht so tief ins Hirn reinschauen, dass wir den Hippocampus sehen, sondern wir müssen immer an den äußeren Schichten bleiben und sind deshalb natürlich sehr froh, dass wir hier an den äußeren Schichten vermutlich so ein Korrelat dieser Aktivität des Hippocampus sehen und das finden wir hier tatsächlich auch. So, und jetzt kommt das, was uns bei dieser Studie am allermeisten gefreut hat. Jetzt habe ich Ihnen hier mal so eine Schwingung aufgezeichnet, was da denn eigentlich passiert. Das ist jetzt, hier unten sehen Sie das Gamma-Band, das schwingt sehr schnell und es geht in seiner Amplitude immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich habe hier mal so eine Hüllkurve drüber gelegt, dass Sie sehen, wie das hoch und runter geht. Und es geht jetzt nicht irgendwie hoch und runter, sondern das geht immer dann hoch, dieser Zellverband wird immer stärker aktiviert, wenn gleichzeitig das Theta-Band auch hochgeht. Das wird quasi, dieser Zellverband wird durch diese frontale Aktivität immer wieder so angestoßen. Ich sage es jetzt mal ein bisschen vielleicht zu spekulativ, aber vielleicht ist es auch richtig. Dieses frontale Theta-Band als Korrelat hippocampaler Aktivität hämmert diesen Zellverband so richtig feste rein. Und wenn der richtig gut fest reingehämmert wird, dann können Sie denn danach auch erinnern, können Sie erinnern, ja, ich habe die Katze schon mal gesehen. So denken wir, dass es also auch beim episodischen Gedächtnis, nicht nur beim semantischen Gedächtnis, diese zwei Prozesse eine ganz wichtige Rolle spielen. So, zu guter Letzt, du guckst schon auf die Uhr, hier steht schon zu guter Letzt. Was wir bei der ganzen Geschichte nicht vergessen sollen, wenn wir jetzt hier mal sagen, okay, wir können diese Gedächtnisspuren mit unseren Frequenzbändern im EEG vermessen und da gibt es verschiedene Systeme und verschiedene Prozesse, können wir uns alles anschauen. Was man nie vergessen darf, ist, dass unser Gedächtnis kein Videorekorder ist. Also unser Gedächtnis bildet nie die Realität 1:1 ab, sondern das ist immer ein rekonstruktiver Prozess. Das Gehirn konstruiert sich auch Gedächtnisinhalte zusammen. Es macht da irgendwas draus aus dem, was schon da ist, was reinkommt. Das ist, ich habe Ihnen eine Analogie mitgebracht aus dem Bereich der Wahrnehmungspsychologie, warum Gedächtnis genauso wenig wie Wahrnehmung ein 1:1 Abbild der Realität ist. Wenn Sie sich mal das Bild anschauen, dann sehen Sie vielleicht, was ich damit meine. Obwohl man hier, die meisten Personen, die das hier sehen, sehen da irgendwie Bewegungen. Sehen Sie Bewegungen? Bewegt sich da was? Es ist natürlich, da bewegt sich natürlich nichts. Na, also das ist ein völlig statisches Bild. Da gaukelt uns unser Gehirn etwas vor. Und genauso wenig wie also unsere Wahrnehmung die Realität 1:1 abbildet, wir sehen hier plötzlich Bewegungen, obwohl da keine Sinn ist, unser Gedächtnis ein Videorekorder. Und ich habe Ihnen da noch eine Studie zum Schluss mitgebracht. Es gibt da sehr viele Studien zu Gedächtnisverfälschungen, Zeugenaussagen, die zeigen, dass das Gedächtnis, obwohl die Leute überzeugt sind, ja, so war es, nicht immer stimmt, sondern dass unser Gehirn einfach aufgrund früherer Erfahrungen so rekonstruiert, dass das auch Gedächtnisinhalte an das angepasst werden, was schon da ist. Und die Studie, die ich Ihnen jetzt noch zeigen will, zu guter Letzt, das ist eine Studie von Loftus und Pickrell, die zu viel Aufsehen oder viel Aufsehen erregt hat. Die Studie hieß Lost in the Mall, verloren im Einkaufszentrum. Man hat Versuchspersonen ins Labor eingeladen und hat vorher die Eltern oder gute Bekannte, Verwandte der Versuchsperson gefragt, was ist denen denn so in der Kindheit passiert? Und wurde erzählt, ja, die waren da mal im Zeltlager und wir waren mal gemeinsam im Urlaub in Spanien. Und dann hat man den Versuchspersonen im Labor diese Kindheitsgeschichten gezeigt. So, das war dein Urlaub in Spanien. Erzähl mir doch da mal ein paar Details dazu. Wie war das denn wirklich? Das hat man aber gemeinerweise da Geschichten reingemischt, die nie stattgefunden haben. Man hat denen nämlich gesagt, und einmal seid ihr doch auch im Einkaufszentrum verloren gegangen, erzähl doch mal, wie das war. Haben die tatsächlich angefangen zu erzählen, oh ja, das war ganz schlimm. Ich hatte eine, jetzt rede ich doch noch über Angst, ich wollte es eigentlich nicht tun. Ich hatte eine wahnsinnige Angst, als ich da allein im Einkaufszentrum stand und waren völlig überzeugt davon, das hat wirklich stattgefunden, obwohl das nie so war. Was man nicht vergessen darf bei dieser Studie, und das ist ganz wichtig, muss die Studien auch immer genau angucken, so wird, wie sie ich jetzt erzählt habe, so steht sie auch auf den Lehrbüchern. Wenn man die eigentliche Studie reinguckt, dann sieht man, der Trick hat wirklich nur bei 25% der Probanden funktioniert. 75% sind da nicht drauf reingefallen, die haben gemerkt, sie werden hinters Licht geführt. Aber die 25%, da wurde wirklich ein Gedächtniseintrag angelegt, der nie stattgefunden hat. Und da gibt es noch eine Reihe von Studien, die zeigen, dass das wirklich auch immer wieder passiert, dass man Gedächtnis sehr, sehr gut verfälschen kann und Leute dann tatsächlich überzeugt sind, so war es, obwohl es nie so war. Ist natürlich für Anwendungsfelder, wie zum Beispiel für Zeugenaussagen, ein großes Problem und von Relevanz. So, das war's von meiner Seite zum Gedächtnis. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was über Gedächtnisprozesse, Gedächtnissysteme, zwei Systeme, warum haben wir zwei Systeme, warum oszilliert unser Gehirn, wenn wir Gedächtnis machen, erzählen können. Und ich hoffe auch, dass Sie jetzt mit meinen Schlussfolgerungen mitgehen. Gedächtnisprozesse und Systeme sind sehr komplex. Das erklärt, warum manche Hirnleistungsstörungen noch nicht komplett verstanden sind und exotisch wirken. Aber ohne das Gedächtnis gingen frühere Erfahrungen und Erinnerungen an Episoden aus unserem Leben verloren. Routinehandlungen wären undurchführbar. Lesen, Sprechen und Schreiben sind ohne Zugriffe auf das Gedächtnis unmöglich. Das Lösen von Problemen wäre undenkbar. Das ist der Satz am Anfang, alles im Leben ist Gedächtnis. Und zu guter Letzt, in letzter Konsequenz wäre ohne das Gedächtnis auch das individuelle Identitätserleben, das heißt die Antwort auf die Frage, wer bin ich denn eigentlich zunichte gemacht, denn auch wer Sie sind, ist im Endeffekt nur Ihr Gedächtnis. Das war mein Schlusswort. Ich hoffe, Sie nehmen aus dem heutigen Vortrag ein bisschen mehr mit als die Tatsache, dass das hier eine Kuh ist. Ich möchte mich bei all meinen Mitarbeitern bedanken. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung und Ihnen danke ich natürlich sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie mir entgegengebracht haben. Danke. Applaus